Ja, schließ uns mal den Text, den man gerne auch in dem Sonntagsbrief mitlesen kann. Es ist ein alttestamentlicher Text aus Jesaja 43, Vers 1 bis 7. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich, und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Ja, liebe Gemeinde hier in Puchheim, liebe Freunde und Mitchristen, dieser Text, den Gott einst zu seinem auserwählten Volk gesprochen hat, der ist auch vielen heute zu einem großen Trostwort geworden. Und es sind tatsächlich Worte, die Mut machen, wenn es heiß hergeht, wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll oder wenn auch völlig unklar ist, woher wir noch Hilfe erwarten können. Und auch mir persönlich ist dieser Text in bestimmten Situationen meines Lebens sehr tröstlich gewesen. Er erschien mir dann wie ein ganz persönlicher Zuspruch von meinem Gott und Schöpfer, mein Vertrauen immer wieder neu in ihn zu setzen. Diese Worte trösten und zeigen auf, wo unser Platz ist und wer hinter uns steht. Und deshalb auch dieser Titel, Wohin gehören wir? In erster Linie ist dieser Text natürlich ein grandioser Zuspruch an das Volk Gottes, an Israel, aber gleichzeitig nimmt er auch uns mit hinein in diese zermürbende Lage, in der sich die israelitische Oberschicht während der babylonischen Verbannung befand. Und ich denke, es ist ganz wichtig, diese Ausgangssituation mal anzuschauen, um die hier gesprochenen Worte auch in ihrer ganzen Tiefe und Tragweite zu erfassen. Und deshalb möchte ich diese Situation uns einmal vor Augen führen. Erstens, was heißt Verbannung? Was stellen wir uns unter Verbannung vor? Ganz allgemein sprechen wir ja von Verbannung, wenn eine Person aus ihrer gewohnten Umgebung herausgenommen wird, ihrer angestammten Heimat verwiesen wird. Und anders als ein Exil ist die Verbannung niemals freiwillig, sondern Folge eines andauernden Zwangs, der die Betroffenen auch daran hindert, wieder zurückzukehren. Ihnen wird die Rückkehr verwehrt, ihre Freizügigkeit ist beschränkt. Und häufig bleibt der so Verbannte natürlich auch innerhalb des Herrschafts- oder Einflussbereichs derjenigen, die diese Verbannung ausgesprochen haben. Zum Beispiel in einer Strafkolonie oder abgelegenen Gegend des Landes. So lautet jedenfalls eine aktuelle Erklärung im Internet. Und in der Geschichte praktizierten natürlich viele Mächte so etwas, wie zum Beispiel die Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich, indem sie Delinquenten richtig in die Verbannung schicken. Und manchmal hatte das natürlich auch zum Ziel, irgendwelche abgelegenen Gegenden oder weit entfernte Gebiete zu besiedeln, wie Sibirien, Australien und so weiter. Und ein ganz berühmtes historisches Beispiel von jemand, der verbannt wurde, ist das von Napoleon. Er wurde auf die Inseln Elba und St. Helena verbannt. Und das Ziel war, dass man ihn isolieren wollte, seine Macht begrenzen wollte, dass er also nicht mehr politisch handeln konnte. Und ähnlich, ganz ähnlich ging es tatsächlich auch der judäischen Oberschicht damals hier im Jesaja-Buch. Zweitens, wie kam es zu dieser Verbannung? Das hebräische Wort, das hier für Verbannung steht, kann man auch mit Wegführung übersetzen. Und diese Verbannung kombiniert mit der Erfahrung, dass Jerusalem und auch der Tempel zerstört wurde, das ist ein ganz wichtiger Einschnitt in dieser religiösen Geschichte des frühen Israels. Die Verbannung der Oberschicht und Ansiedlung einer neuen Führungsschicht, das waren damals ganz normale Maßnahmen, mit denen Aufstände in besiegten Provinzen niedergehalten wurden. Und das geschah während der Herrschaft der Assyrer mit dem Nordreich Israels und später hat das Neubabylonische Reich an Macht und Einfluss gewonnen und dann wurde auch das Südreich Juda zu so einem abhängigen Vasallenstaat Babylons und musste Abgaben zahlen. Und als sich der judäische König Joachim und sein Sohn dagegen wehrte, erfolgte so ein Gegenschlag der Neubabylonier. Und im Jahr 597 vor Christus kapitulierte Jerusalem und der jüdische König und seine Familie und Oberschicht wurden deportiert. Und das passierte tatsächlich zweimal. Das war die erste Wegführung und sogar der neue König, Zedekia, der kündigte wieder dieses Abhängigkeitsverhältnis auf, obwohl der Prophet Jeremia eindeutig davor gewarnt hatte. Und dann gab es den nächsten Feldzug von Nebukadnezar. Die Namen klingen vielleicht so ein bisschen nochmal an, wer sich da auskennt. Und dann gab es diesen Feldzug und 587 vor Christus führte das kompletten Zerstörung Jerusalems und des Tempels und auch des Staates Juda. Und auch da wurde wieder die Oberschicht deportiert nach Babylon, weil die Babylonier natürlich das Ziel hatten, dass nicht wieder so eine Oberschicht das Land Juda wieder aufbaut und dass es wieder zum Aufstand kommt. Also das nur ein ganz kurzer historischer oder geschichtlicher Überblick, dass wir den Zusammenhang besser verstehen, in den dieser Text hineingeschrieben ist. Und an diese Gruppe der Verbannten, die also jetzt nicht mehr in Israel, sondern in Babylon sitzen, an die richtet sich dieser Text. Und diese Menschen hatte ja ein ganz harter Schicksalsschlag getroffen. Sie hatten unfreiwillig ihre Heimat verlassen und mussten jetzt den Anweisungen der fremden Herrscher folgen. Und das ist schon der dritte Punkt. Was waren nun die Folgen dieser Wegführung, dieser Verbannung? Die Menschen in Juda hatten durch die kriegerischen Auseinandersetzungen viel Leid erlebt. Viele Gewalttaten, Enteignungen, Freiheitsberaubung, Tod von nahen Angehörigen und so weiter. Und wir können uns das vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn wir uns an Fernsehbilder erinnern aus heutigen Kriegsregionen wie Syrien oder Afghanistan. Solche Kriegs- und Leiterfahrungen hatten die Menschen tief verunsichert. Und manche, würden wir heute sagen, auch traumatisiert. Und dann kam noch etwas hinzu. Der Untergang des Tempels und die Deportation nach Babylon stellte die Juden auch oder die Judäer vor große theologische Schwierigkeiten in ihrem jüdischen Glauben. Zum einen war es gar nicht möglich, in diesem unreinen Land Babylon nach den Weisungen Gottes zu leben und ihm Opfer zu bringen. Das war ja noch der alte Bund, ja, da brauchte man den Tempel und der war natürlich zerstört. Und daher mussten sie sich auf das Nötigste begrenzen. Und das war zum Beispiel das Achten auf den Sabbat und vielleicht gewisse Ernährungsanweisungen zu beachten und auch bei ihren Kindern, Jungen, die Beschneidung zu praktizieren. Wenigstens dadurch konnten sie sich ein bisschen von dieser andersgläubigen Umwelt unterscheiden. Und das war das Einzige, was ihnen vielleicht geblieben war von ihrem jüdischen Erbe. Und mehr noch, auch das Grundverständnis ihres jüdischen Glaubens war beschädigt. Ihr Gott, Jahwe, hatte dem Volk Israel speziell Juda, seinen ewigen Beistand versichert, hatte Jerusalem und auch den Berg Zion als Ort seiner Präsenz erwählt. Und musste da nicht der Untergang des Tempels als ein Zeichen dafür gewertet werden, dass der Gott Israels in Wirklichkeit doch unterlegen war, dass sich vielleicht diese assyrisch-babylonischen Götter als die wahren Gottheiten erwiesen haben? Solche Gedanken, ja, solche Zweifel an der Macht Gottes, die tauchten sicher auch bei diesen Deportierten auf. Und ist das verwunderlich? Diese Gedanken und Zweifel waren auch eine Bedrohung für den inneren Zusammenhalt dieser Gläubigen. Ich denke, die meisten von uns befinden sich nicht in so einer Verbannungssituation, aber es mag sein, dass der ein oder andere so etwas schon in ähnlicher Form erlebt hat. Vielleicht die Älteren nach dem Zweiten Weltkrieg oder vielleicht ist auch jemand heute hier in Puchheim oder in Bayern und sagt, da wollte ich eigentlich nie hin. Das Leben hat mir so gespielt. Ich bin eigentlich gar nicht so glücklich damit. Ja, und auch die anderen, die gar nicht in so einer Situation sind, denen können aber auch manchmal ähnliche Gedanken kommen. Wo ist Gott, wenn mein Leben total aus dem Ruder läuft, wenn der Partner plötzlich nicht mehr da ist oder wenn meine Existenz gefährdet ist durch globale Wirtschaftsinteressen meiner Firma, wenn da meine Existenz aufs Spiel gesetzt wird, weil Stellen gestrichen werden, wenn gesunde, fähige Menschen unter dem Leistungsdruck zerbrechen. Warum spricht Gott da nicht ein Machtwort, wenn Ausbeutung, wenn Mobbing, wenn Unterdrückung der Schwächeren in unserer Gesellschaft immer mehr zur Normalität gehören? Bestimmen nicht doch die Mächtigen dieser Welt auch unser Leben maßgeblich? Und auch Grenzüberschreitung staatlicher Geheimdienste, da ist ja so einiges in den letzten Jahren auch ans Tageslicht gekommen. Sind wir nicht bestimmten staatlichen Machenschaften ausgeliefert? Oder vielleicht betrifft uns auch ein anderer Themenbereich. Gibt es nicht auch bei uns Momente, in denen wir uns fremd und ohne Heimat fühlen? Nicht mit dabei sind, nicht dazugehören, irgendwie uns ausgeschlossen fühlen. Das ist der vierte Punkt, das Leben in der Fremde. Schauen wir uns das einmal an. Das Gefühl, sich fremd und verloren vorzukommen, das muss nicht zwingend mit einer materiellen Not kombiniert sein. Wir alle kennen auch hier im Alten Testament Beispiele von gebildeten Jungen, Judäern, die den Reichtum, den Überfluss und sogar die ganzen Bildungsmöglichkeiten des babylonischen Reiches oder Königshofes genießen durften. Daniel zum Beispiel ist einer davon und seine Mitgefährten Schadrach, Meschach und Abednego. Diese jungen Menschen, die hatten grandiose Karrierechancen. Also das Reich Babylon war auch wissenschaftlich viel weiter, als es vielleicht Israel damals war. Also ihnen standen alle Karrierechancen offen und trotzdem fühlten sie sich fremd dort. War es doch nicht ihr selbstgewähltes Leben, das sie dort führten? Wie sehr man in ihr persönliches Leben eingegriffen hatte, das wird schon dadurch deutlich, dass sie darum bitten mussten, selbst bestimmen zu dürfen, was sie essen und trinken wollten. Sie wollten sich als Menschen jüdischen Glaubens nicht unrein machen. Und das, was wir heute in unserer Gesellschaft als selbstverständlich erachten, Religionsfreiheit, das hatten sie damals als Verbannte schon gar nicht, sondern sie mussten explizit darum bitten. Und in ihrer Bitte waren sie auch total abhängig von den Machthabern dort. Ihre persönliche Freiheit war abhängig von der Gunst der Mächtigen. Verbannte waren sie. Gerade das sind Menschen, an die sich diese großartige Liebeserklärung Gottes richtet. Heimatlos, verbannt waren die Menschen, zu denen Jesaja spricht. Gefangene in einer fremden Welt in Babylon. Wo gehören wir hin? Zu wem gehören wir? Gehören wir überhaupt noch irgendwo hin? Der Ort, an dem diese Menschen sind, ist nicht ihre Heimat, ist fremd. Der Ort und das Land, aus dem sie kommen, ist auch keine Heimat mehr, denn es ist zerstört. Und der Weg zurück zu dem, was einmal gewesen ist, ist total versperrt. Die Machthaber aus Israel hatten im Machtkampf gegen Babylon alles aufs Spiel gesetzt. Und in Selbstüberschätzung hatten sie alles verloren. Das Volk, die Mächtigen, hatten jeden Maßstab verloren und damit letztendlich auch ihre Heimat. Wo gehören wir hin? Wo, bei wem finden wir Heimat, fragen sich die Menschen. Und sie hören: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Was für ein Zuspruch. Fünftens, wo ist denn unser sicherer Ort? Wo ist unsere Heimat? Wo sind wir verwurzelt? Heimatlosigkeit und Fremdsein ist Thema vieler Menschen, denen wir in der Bibel begegnen. Und ich denke, auch in unserem Leben gibt es Situationen oder Phasen, wo es uns begegnet. Wo ist unsere Heimat, fragen wir dann. Wo fühlen wir uns zu Hause? Wo ist unser sicherer Ort? Vielleicht glaubten wir lange Zeit, es ist unser irdisches Zuhause, unsere Wohnung oder ein gemütliches Haus, unsere eigenen vier Wände, wo wir uns zurückziehen können. Oder unsere Sicherheit lag in einer festen Anstellung, mit der wir glaubten, bis zum Rentenalter ausgesorgt zu haben. Oder in unserer Gemeinde, von der wir glaubten, dass sie so weiter bestehen würde, wie wir uns das vorgestellt haben. Vielleicht waren es auch unsere familiären oder partnerschaftlichen Bindungen. Sicher, all das ist wichtig für uns Menschen und Gott lässt uns ja auch das genießen. Wir dürfen das genießen. Immerhin hat er uns das auch geschenkt. Aber dann ist da vielleicht etwas passiert, was uns schmerzhaft vor Augen geführt hat, dass es das letztlich auch nicht war. Dann konnten wir plötzlich spüren, wie all unsere Sicherheiten zerplatzt sind wie eine Seifenblase. Und in solchen Situationen können auch wir diesen Hunger und Durst nachempfinden nach einer besseren Welt. Hunger und Durst nach einem besseren Anderswo. Diese Sehnsucht ist dann auch in uns lebendig. In Situationen, in denen wir Verluste erleben, merken auch wir, dass unser Leben hier auf der Erde letztendlich nicht optimal ist. Dann entsteht auch bei uns der Wunsch nach einer besseren, anderen Welt. Und im Buch Jesaja geht Gott genau darauf ein, indem er sagt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Es fällt hier auf, dass diese Worte an das Volk Gottes eine sehr persönliche Note aufweisen. Erlösen, das bedeutete damals, einen in Schuldhaft geratenen Verwandten freizukaufen, auszulösen. Und dieses beim Namen rufen, das ist eine ganz persönliche, individuelle Ansprache zwischen zwei Personen, die sich gut kennen. Wenn man den Namen von jemand kennt, dann ist da schon ein Kontakt, eine Bekanntheit, eine Verbundenheit da. Und diese persönliche Note hat dazu geführt, dass dieser Text schon jahrhundertelang als ein Gotteswort verstanden wird, das in eine persönliche, menschliche Not hineingesprochen wird. Und ich denke, auch wir dürfen es als einen Zuspruch unseres Gottes verstehen, der dir und mir gilt. Ein mutmachendes Wort, das er auch heute uns Christen zusagt. Jedem Christen zusagt, der sich bedrängt fühlt oder der sich in einer Notlage befindet. Gottes Zusage ist ein Spiegel unserer Sehnsucht nach einer besseren Welt, nach einer Welt, die nicht von Kriegen und Katastrophen heimgesucht wird, nach einer Welt, in der wir nicht unsere Heimat und unsere Verwurzelung verlieren können. Gottes Stimme erinnert uns daran, dass es noch mehr gibt als das, was unser Planet Erde uns heute zu bieten hat. Sie erinnert uns daran, dass es einen Ort, eine Zeit gibt, an dem und zu der ich mich nicht fürchten muss. Es gibt einen, bei dem ist meine Furcht und meine Sorge, mein Schmerz und meine Traurigkeit gut aufgehoben. Und er sagt zu dir, du bist mein, du gehörst zu mir, bei mir kannst du bleiben. Und er sagt auch, ich kenne dich, ich verstehe deine Gedanken von ferne, wo immer du auch sein magst, innerlich oder äußerlich. Du musst mir nichts erklären, nicht deine Ängste, deine Sorgen, nicht deine Traurigkeit und nicht deinen Schmerz. Und ebenso wenig das, was du vor dir und anderen gern verborgen hältst, die Schuld, die offenen Fragen, die dich ruhelos umhertreiben. Sein Reden, Gottes Reden, stillt unsere Sehnsucht. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Das ist Gottes Liebeserklärung an uns. In diesem Text erklärt Gott, dass er seine Kinder liebt. Gottes Liebeserklärung richtet sich auch an uns, an dich und an mich. Er lädt uns ein zu einem Leben in der Nähe Gottes. Und es ist bezeichnend, dass gerade im Kapitel vorher, in Jesaja 42, in vier Liedern auf das Kommen des Gottesknechtes, also auf Jesus Christus, hingewiesen wird. Und da steht auch ein anderer, sehr bekannter Vers, der so eindrücklich das Wesen unseres Gottes beschreibt. Da heißt es nämlich, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Unser Herr kommt nicht so daher wie die Mächtigen dieser Welt, wie die Eroberer in Babylon und auch nicht so wie die Mächtigen in unserer Zeit. Er kommt auf gänzlich andere Weise. Was am Boden liegt, macht er nicht vollends kaputt, sondern auf eine stille und unendlich hilfreiche Weise richtet er es wieder auf. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Kapitel und auch durch die Beschreibungen, die wir von Jesus Christus aus dem Neuen Testament her kennen. Wir dürften uns an Gottes Realität orientieren, an dem, was er uns zugesagt hat, dass er uns festhält, auch wenn uns das Wasser bis zum Halse steht und wenn wir die Hitze des Feuers bereits spüren. Er ist uns nah und wir gehören zu ihm. Und er hat uns aufgetragen, Licht und Salz zu sein in dieser Welt, die geprägt ist von Fremdsein und von Heimatlosigkeit. Er ist der Erste gewesen, der in diese Welt kam und sich derer annahm, die unter dem Mandat der Mächtigen gelitten haben. Und wir dürfen heute als seine Botschafter in seine Fußstapfen treten. Wir dürfen diese tröstenden Worte, die Gott zu uns gesprochen hat, auch an andere weitergeben, anderen zusprechen. Und so kann auch schon heute auf dieser Erde ein Stück Heimat entstehen, für uns selbst, aber auch für andere. Wohin gehören wir? Zu ihm gehören wir. Er will uns Rückhalt und Heimat sein. Und siehe, er ist alle Tage bei uns, bis an das Ende der Welt. Fürchtet euch nicht, er hat uns erlöst. Er hat uns gerufen und wir sind sein. Amen.